Hallo zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheitsshow mit dem Thema heute postmodernes Denken und der Verfall des Westens. Heute ist der 17.06.2017 und dabei sind heute mit die Jessie.
Hallo.
Der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Und der Michi.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle Zuhörer. Wie immer seid ihr dazu eingeladen, mitzuchatten und natürlich auch uns anzurufen. Der Hörer müsste jetzt zu sehen sein. Genau, also unser heutiges Thema postmodernes Denken und der Verfall des Westens. Ist natürlich, die Show soll nicht zu hochphilosophisch werden, sondern wir wollen uns aber trotzdem anschauen, was ist denn überhaupt was ist die Postmoderne? Und halt dann natürlich auch die Auswirkungen anschauen, woran man sie erkennt zum Beispiel. Und die Auswirkungen halt gesellschaftlich sowie politisch uns mal anschauen. Aber natürlich, damit sie unsere Zuhörer überhaupt erstmal wissen, müssen wir natürlich erstmal klären, wann entstand halt diese Postmoderne ungefähr und was ist denn überhaupt die Postmoderne oder auch Moderne? Hat da jemand einen Ansatz dafür oder der das gut erklären kann?
Ja, also Postmodernismus ist eigentlich eine Strömung sowohl in der Philosophie, aber auch in der Kunst, Architektur und so weiter. Also eine sehr allumfassende Strömung, die man auch jetzt gar nicht so ganz genau greifen kann, wann die entstanden ist und was da alles mit hineinspielt. Das ist ein sehr umfassender Begriff. Aber ich glaube, man kann sagen, dass das hauptsächlich nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig entstanden ist oder Fahrt aufgenommen hat. Und am einfachsten zu verstehen ist es vielleicht, wenn man das als einen Ablehnen der Moderne begreift. Da steckt ja auch das Wort Moderne drin, also Postmoderne nach der modernen Zeit. Also man sagt sozusagen, das Zeitalter der Moderne ist vorbei und jetzt haben wir das postmoderne Zeitalter. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Moderne? Und damit ist eigentlich gemeint, sag ich mal, das Zeitalter der Aufklärung. Also wo man eben gesagt hat, Vernunft ist eigentlich so das Wichtigste und Religion sich, sag ich mal, immer weiter zurückgedrängt wurde im Laufe der Zeit und Wissenschaft eben ganz wichtig wurde, die so ja auch Technik und die ganzen technischen Fortschritte und so weiter, Industrialisierung. Also das ist so das, was man mit der Moderne verbindet und postmodern ist eben eine Bewegung, die sagt, okay, dieses Zeitalter ist vorbei und damit hineinspielen sicherlich auch solche Dinge wie eben die Erfahrung in der Nazi-Zeit oder auch die Atombombe oder generell Massenvernichtungswaffen, also Bomben und Krieg mit hochtechnischen Mitteln und wo eben dann Leute gesagt haben, ja, also wenn das jetzt die Vernunft ist und die Aufklärung und Wissenschaft und so uns das gebracht hat, vielleicht sollten wir das überdenken. Da ist man eben zu gewissen oder manche sind dann eben zu sehr radikalen Ergebnissen gekommen in diesen Überlegungen und haben dann eben das ganze Projekt der Aufklärung eigentlich mehr oder weniger komplett abgelehnt. Und auch die Suche nach der Wahrheit, die wissenschaftliche Methode, die Erziehung hin zu Menschen, die moralisch handeln, vielleicht sogar objektiv moralisch handeln und so weiter. Also das alles wurde dann abgelehnt und man sieht es dann eben auch in der Kunst an einem sehr zerstörerischen Ansatz, sage ich mal. Also es gibt ja diese modernen oder postmodernen, sagen wir so, Künstler, die halt dann so Sachen gemacht haben, wie der Mona Lisa ein Schnurrbart gemalt haben und das war dann eben total berühmt oder also so nach dem Motto, ja, mir doch alles egal, und oder auch ja so Kunstinstallation so nach dem Motto und das gab es ja wirklich so, man hat eben in die Ecke geschissen und das war dann Kunst und also so dieser Nihilismus und so, also sag ich mal, dieser Gedanke wurde halt sehr weit getrieben und hat sich halt sehr stark verfestigt. Also ich glaube, das wäre so, wie ich das so erklären würde.
Aber kann das sein, dass diese ursprüngliche Gegenreaktion einfach korrumpiert wurde? Also mit Aufklären, da kann man ja diese Ideen von einer mechanistischen und reduktionistischen Sichtweise in unserer Realität, also ich glaube, das kam auch von Kant. Und also die Idee ist halt, also das sind genau die Ideen, die dem Geist, dem freien Willen widersprachen. Also Mensch ist eine Maschine, wie in Descartes und so weiter. Unser Universum ist ein Uhrwerk, sozusagen, nach Newton, und dass diese Ideen einfach komplett verdreht wurden.
Also, dass die Ursprungsidee eine andere war als die Idee, die wir heute präsentieren.
Ich weiß nicht,
bekommen,
also das ist meine Vermutung.
Ja, das können wir ja gerne diskutieren, gerade auch, was sind denn auch die, ich sag jetzt mal, guten Seiten an dieser Postmoderne, oder welche Ansätze sind denn ja eigentlich nützlich von der Sichtweise? Ich denke mal, da gibt es bestimmt welche.
Also eines zum Beispiel, dass die Postmodernisten sagen, ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dass in einem Streit zum Beispiel zwischen zwei Seiten die Wahrheit irgendwo in der Mitte drinnen liegen muss. Und das ist eigentlich, klingt sehr logisch, und auch in vielen Fällen ist es auch so, aber das trifft aber nicht auf extreme Fälle zu, zum Beispiel, wo es ein wirkliches Verbrechen gegeben hat, zum Beispiel ein Bankraub zum Beispiel, und der Räuber sagt, ich habe es nicht getan, und die Bank sagt, uns fehlt aber so viel Geld, dann kann die Wahrheit nicht irgendwo in der Mitte liegen, sondern da gibt es eindeutig einen bestimmbaren Tatbestand. Und also es ist schon verständlich, wenn man sagt, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, wenn es zu einer Diskussion kommt, aber die gehen über Bord ein bisschen damit und möchten das auf alles anwenden. Das heißt, es gibt überhaupt keine objektive, feststellbare Tatsachen.
Also ich denke, das ist alles relativ. Das würde zumindest der postmoderne Philosoph sagen. Mhm. Genau, hat diese das hat, hat, ich denke mal, wahrscheinlich auch ein Schwarz-und-Weiß-Denken damit vorhanden ist, oder? Dass man halt alles so sehr auf der einen Seite sieht, obwohl es natürlich wie immer Ausnahmen gibt und sehr viele Ausnahmen.
Ja, entweder für uns oder gegen uns. Hm. Für unsere kleine Gruppe, kleinere soziale Gruppe oder gegen uns. Hm.
Ja. Es ist halt immer die Feststellung der Wahrheit braucht auch immer eine gewisse, ein Einsatz von Arbeit. Also es ist mühsam, die Wahrheit herauszufinden. Und wenn man sagt, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, dann tendiert man dazu, dass man die Sache einfach fallen lässt, und das ist halt der einfache Weg hinaus. Also das wären positiv und negativ.
Ja, okay, diese Faulheit ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also die Faulheit im Denken und sich nicht die Mühe machen, halt wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Also zum Beispiel ist ja eine politische Position, also der Postmodernen oder sag ich mal vieler derjenigen, die sich dem zugehörig fühlen, zu sagen, also der weiße Westen ist, oder das weiße Patriarchat ist im Prinzip imperialistisch und beutet alle aus, alle Minderheiten und alle anderen Länder und so weiter. Natürlich ist dann da auch Wahrheit steckt da auch drinne, ganz klar. Also Imperialismus gibt es und so weiter, da haben wir ja auch schon hier viel drüber geredet. Das führt dann eben zu solchen Blüten, wie das halt an bestimmten Fakultäten Forschung gibt zum Thema, sag ich mal, Geologie, wie unterdrückerisch ist, ne, irgendwie, also eine eher postmoderne Geologietheorie, die sich halt daran orientiert, an weißer Unterdrückung und so. Also wird dann ins völlig Absurde getrieben. Und das ist eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass man halt sich nicht die Mühe macht, Nuancen zu sehen und zu schauen, wie funktionieren Dinge im Detail, sondern man hat halt diese Ideologie und sagt, wir haben hier diesen Hammer und damit hauen wir jetzt auf alles drauf.
Ja, also die Postmodernisten lehnen ganz klar die westliche Zivilisation ab, weil die westliche Zivilisation, so wie wir sie heute haben, basierte eben auf der Moderne, also Also zuerst das Christentum, dann die Moderne, die die Religion abgelehnt hat, und jetzt die Postmoderne, die sogar die Wissenschaft und Vernunft ablehnt. Das heißt, die sind heute gegen alles, was die westliche Zivilisation, die wir heute haben, gegründet hat. Und ein sehr positiver Faktor bei unserer Zivilisation ist, dass das Individuum in der Mitte steht und auch die Familie. Und das ist auch rechtlich sehr gut verankert. Und dass da eben die Postmodernen eher gegen unsere Philosophie sind, also die westliche Zivilisation, messen die auch den Individuen, den einzelnen Personen keine wirkliche Identität ein.
Das heißt, es geht...
Die glauben, dass die Identität einer Person komplett subjektiv ist und nur von einer Gruppenzugehörigkeit aus, ausgeht. Mhm. Zum Beispiel Zugehörigkeit zu der hellhäutigen Rasse oder Zugehörigkeit zu den dunkelfarbigen Rassen oder neuerdings auch sehr, sehr kürzlich die Zugehörigkeit zu sexuellen Orientierungen, von denen es ja schon sehr viele gibt. Und sie ordnen die Menschen ein nach Rasse und Geschlecht. Und das ist es.
Ja, und interessant ist auch, dass sie der Prozess der Individuation, also des Reifens von menschlicher Persönlichkeit komplett abstreiten. Also die denken wirklich in solchen kleinen sozialen Grüppchen. Und ja, wie du gesagt hast, Menschen haben keine Identität. Die übernehmen komplett Identität von ihrem Rudel oder von der sozialen Gruppe.
Und auch, dass das Individuum der jeweiligen Gruppe zu dienen hat, der höheren Struktur.
Hm? Ja, also man kann auch sagen, in dieser Hinsicht, also wenn wir jetzt in Richtung Rasse und Geschlecht gehen, es ist sehr interessant, hier könnte man die Postmoderne bezeichnen als Neomarxismus. Für die sich mit dem Marxismus ein bisschen beschafft haben. Marxismus war ein Kampf zwischen den Oberklassen und dem Proletariat, also Oberklassen und Unterklassen, wo gesagt worden ist, das Reichtum muss verteilt werden, die Oberklassen herrschen auf Kosten der Unteren, und hier wurde eine Dualität geschaffen zwischen Tätern und Opfern sozusagen. Und seit den 1970er Jahren ist diese Klassentrennung, die es früher gegeben hat, gibt es eigentlich fast nicht mehr auf der ganzen westlichen Zivilisation. Also dieses alte Klassensystem ist nicht mehr da, und somit war das marxistische Denken plötzlich unbegründet. Und hier könnte man sagen, dass die Postmodernisten, die aber gerne das haben, diese Trennung von Menschen, die zu Gruppen zugehörig sind, also zum Beispiel Oberklasse, Unterklasse, Oberschicht, Unterschicht, müssen sie jetzt neue Kategorien schaffen, um die Menschen neu einzuteilen. Also das ist ihre Denkweise. Menschen in Kästchen einzuteilen und abzuschieben. Und heute müssen halt andere Dinge hier halten, wie Hautfarbe, das kommt wieder zurück, auch die Zugehörigkeit zu Geschlechtern, ja. Sogar Mann und Frau wird hier geteilt, wird da komplett separat gesehen, und mittlerweile auch, also die ganzen, Gender Roles zwischen männlich und weiblich.
Ja, das war dieser klassische existenzielle Kampf zwischen Unterdrücken und Unterdrückten. Und die sind der Meinung, dass diese ganzen sozialen Gruppen, also nach Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, die befinden sich in einem ständigen Kampf. Und die benutzen bestimmte aggressive Rhetoriken und bestimmte Worte, um diesen Kampf zu führen.
Ja,
und das ist schon interessant, diese Sichtweise.
Vielleicht auch noch wichtig dann zu erwähnen, dass eben für die Postmodernisten, wenn man sie so nennen will, gibt es eben keine Wahrheit, und Sprache hat auch kein Bezug zur Wahrheit. Also Sprache ist nichts, was sich auf Objektivität bezieht oder beziehen kann oder auf objektive Fakten, sondern Sprache ist eigentlich nur ein Instrument, seine eigenen Interessen durchzusetzen, also ein Machtinstrument, und speziell die Interessen der eigenen Gruppe durchzusetzen. Also das heißt, wenn man jetzt miteinander diskutiert, hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also man wird nie zu einem richtigen Ergebnis kommen, sondern es ist nur ein Kampf für die eigene Dominanz oder die eigene Machtstellung. Und das ist natürlich schon ein sehr trauriges Weltbild. Also es erinnert ein bisschen an Hobbes und das, was Lobachevsky ja auch die schizoide Deklaration nennt, also diese Aussage, ja, die Menschen sind irgendwie alle ganz furchtbar schlecht. Und dann ergibt sich daraus, ja, eigentlich müssen sie halt auch sozusagen gut gemacht werden mit Gewalt und mit einem starken Herrscher. Und das spielt da schon mit rein. Und diese Gruppenzugehörigkeit ist eben ja auch ein Teil davon, wobei man die Postmodernisten sich halt immer auf die Seite der Unterdrückten stellen. Also das ist alles auch teilweise ein bisschen unlogisch. Also man sollte auch nicht sich erschrecken, wenn das alles manchmal nicht so viel Sinn ergibt. Es ist einfach so, dass es nicht so viel Sinn ergibt. Und die lehnen ja sogar auch die Logik ab, ne? Also Logik ist ja auch ein Instrument der Unterdrückung, sagen sie, kommt alles aus der schlimmen westlichen Tradition. Und eigentlich ist Logik auch überhaupt nicht sinnvoll. Das bringt einem nichts. Und dementsprechend kommen halt auch sinnvolle Diskussionen nur sehr schwer zustande mit Leuten, die so denken.
Interessant ist auch, dass diese Ideologie kein Hauptziel oder Endziel hat. Also sie sagen, dass es gibt viele soziale Gruppen und diese Gruppen haben bestimmte Ziele bedient durch einen soziopolitischen Kontext. Aber es gibt überhaupt kein Endziel. Also das heißt, also von dieser Ideologie insgesamt, sie instrumentalisieren die Sprache, um aktuelle Ziele zu erreichen. Also aktuelle Ziele einer bestimmten Gruppe. Und
ja, vielleicht, wenn man das sich so konkret nochmal vorstellen will, also da musste ich so ein bisschen dran denken, es gab ja, ich glaube, in den 80ern fing das an, die Punk-Bewegung. Und das war ja im Prinzip auch völliger Nihilismus. Also nach dem Motto, alles egal und es ist eh alles sinnlos. Und jetzt, ja, kann man eigentlich auch irgendwo den ganzen Tag Bier trinken und auf der Straße sitzen und es ist ja eh alles egal. Es kommt, ist ja zeitlich auch so ein bisschen nachdem diese ganze Postmoderne so richtig, sag ich mal, gesellschaftlich Fuß gefasst hat. Also es führt einfach auch, wie du sagst, es gibt halt kein, noch nicht mal irgendwie einen so richtig so ein Ziel, sondern es ist einfach, ja, eigentlich ist alles völlig egal.
Oder es ist alles halt relativ in ihren Begriffen, könnte man sagen.
Aber was ich nicht ganz verstehe, wenn die ganzen Grundfesten wie Rationalität, wie Logik und diese ganzen Sachen für die postmodernen Philosophen nicht existiert, wie kann man dann überhaupt eine Diskussion führen?
Also, gibt es da eine Grundlage eigentlich?
Ja, auf welcher Basis kann man denn dann...
Auf Basis von eigenen Zielen, die aktuell relevant sind für eine bestimmte soziale Gruppe. Das ist wirklich alles.
Das heißt, auf die eigenen emotionalen Bedürfnisse, die im Moment stattfinden, bei jedem persönlich, und das ist dann die Wahrheit? Oder ich versuche das gerade zu verstehen als jemand, der damit noch nicht so konfrontiert
ist. Nee, da gibt es keine individuellen Ziele. Da gibt es nur Ziele von einer bestimmten sozialen Gruppe. Ob das Transsexuelle, Homosexuelle oder wer auch immer ist.
Ja. Ursprünglich war glaube ich, auch die Ausrichtung der Postmoderne, vor allen Dingen Minderheiten zu unterstützen, oder? Liege ich da richtig?
Ich glaube, das ist später dazugekommen, kann es sein, als Teil der Strategie.
Ja, das ist später dazugekommen. Es gibt einen Philosophen, einen französischen Philosophen, der beginnend mit den 60er Jahren eigentlich der Vater dieser Postmoderne war. Das war Jacques Derrida. Der ist in den frühen 2000er Jahren gestorben. Und ich weiß nicht, wo er seine Inspiration her hat, aber in einer sehr merkwürdigen Weise basiert das auch fast auf Wissenschaft. Mit dem Fortschritt der Technik ist ja die Quantenphysik bekannt geworden. Und da ist erforscht worden, dass ein Atom, wenn man das näher und näher betrachtet, eigentlich nicht mehr aus Materie besteht, sondern aus Quantenwellen. Also wo alles Schwingung ist. Und Und das kann einem schon dazu verleiten zu denken, wenn man nur ganz, ganz, ganz genau hinschaut, ist das, was man eigentlich glaubt, dass da ist, eigentlich gar nicht da. Also es besteht alles nur aus schwammigen Konzepten. Und es könnte sein, das ist nur meine eigene Spekulation, weiß ich nicht. Aber das kam schon auch in das physikalische Denken hinein, dass alles, dass die Welt, so wie wir sie sehen, eigentlich nicht die wirkliche Welt ist oder das, was wir glauben, dass sie ist. Und der hat eben gesagt, Derrida, dieser Philosoph, hat dann die sogenannte Dekonstruktion erfunden. Und das ist ein Weg, wie man Ideen und jeglichen Standpunkt komplett dekonstruiert, also komplett zerlegt, bis am Ende nichts mehr übrig ist. Und dieser Herr Derrida, das ist der Vater von der ganzen Idee. Und es gab dann noch, glaube ich, zwei, drei andere Philosophen, die das weitergebaut haben. Und mittlerweile ist es Standardlehrstoff in den Universitäten und hat sich so eigentlich auf die ganze, auf unsere westliche Kultur ausgebreitet.
Ja, und also um dieses Dekonstruieren auch nochmal aufzugreifen, also das ist dann eben so, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Literatur liest, sage ich mal, Moby Dick als Beispiel, dass man halt jetzt nicht sagt, okay, was sind so die grundlegenden menschlichen Dinge, die dieses Buch anspricht und was kann ich davon lernen aus diesen Archetypen und so weiter, sondern man dekonstruiert es eben unter dem, gerade auch im Hinblick darauf, wo findet hier Unterdrückung statt und was sind die Machtspiele, die hier gespielt werden. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, also ja, bei Moby Dick, der Captain, der unterwirft brutal als weißer Mann die Natur oder so. Also das ist eben so diese Dekonstruktion und was natürlich eigentlich ziemlich armselig ist, alles nur auf sowas zu reduzieren. Aber das ist eben Teil dieser postmodernen Literaturkritik. Und so geht es eben auch mit Wissenschaft und mit Philosophie und mit Literaturwerken aus der westlichen, also aus dem westlichen Kanon. Und damit zerstört man im Prinzip auch das Fundament eigentlich der Kultur ein Stück weit. Und das ist auch die Kritik, die der Postmoderne auch immer wieder entgegengebracht wurde und wird.
Und hat die Postmoderne überhaupt eine wissenschaftliche Methodik oder benutzt die überhaupt sowas, um halt Sachen zu erheben? Oder wie sieht das da aus? Weiß das jemand?
Naja, die Schriftstücke dieser französischen Philosophen, die ich erwähnt habe, sind extrem schwer zu lesen. Ich habe mir da ein bisschen was angeschaut. Und das ist absichtlich so, weil das ist ja das Komische, was der Phil vorher erwähnt hat. Wie erklärt man ein Konzept, wenn man wie erklärt man die Dekonstruktion, wenn man darauf aus ist, alles die Bedeutung von Worten und Sätzen abzubauen? Das ist sehr schwer und deswegen machen diese Philosophen fast einen Witz aus ihnen, weil sie zu einer extrem komplizierten nonsensical Sprache greifen, die keiner mehr versteht. Und das ist fast so wie ein bisschen Humor, der da mitschwingt. Also es ist ganz seltsam, weil das eine normale Person gar nicht verstehen kann. Aber das ist der Sinn und Zweck eben, dass es keine Bedeutung gibt. Und interessanterweise gibt es ein Echo davon in gewissen Religionen auch schon, also New Age Religionen, wo gesagt wird, also wenn man eine Meinung über irgendetwas hat, dann hört man oft, na, das ist ja nur eine Bewertung oder das ist ja nur, ja, das ist ein eigenes Wertsystem. Und hier werden Wertsysteme ganz schlecht gemacht oder einfach gar nicht beachtet, weil dieser Postmodernismus offenbar auch in anderen Teilen der Welt und so weiter sich ausgebreitet hat. Es ist der einfachere Weg, weil man plötzlich nicht mehr viel denken muss und man Wertsysteme oder vorherige Kategorien nicht mehr verwenden muss, um gewisse Dinge einzuordnen.
Was natürlich zu Entschuldige.
Ich wollte nur fragen, da gibt es ja so eine Strömung oder Richtung positive Psychologie. Kann das sein, dass das auch in diese Richtung geht? Ein bisschen?
Was sagt die Positivismus? Positivismus?
Positivismus, genau. Mhm.
Ja.
Ja, wie ich weiß nicht, das. Also ich weiß nur, dass das jetzt aktuell ziemlich populär ist, also auch in unterschiedlichen Unternehmen, also wie man, also die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, zwischen Chef und Mitarbeitern, dass man das alles irgendwie positiv sehen muss, positiv denken und alles irgendwie.
Also New was Age.
Nicht, New ich denke mal, sowas in die Richtung, alles, was nicht in den Rahmen passt, beiseite schieben, also das ist meine.
Ja, also.
Mein Verstehen davon. Kennst du das, Luke?
Ja, also positive Psychologie, genau, das habe ich auch schon gehört. Das ist, glaube ich, nicht Positivismus. Also Positivismus ist nochmal eine andere, eine philosophische Richtung, ja. Die aus Wien vor allem kam. Ne? Also das ist das, was du sagst, ne? So dieses etwas kindische, alles positiv sehen wollen und im Prinzip den Schatten, um mit Jungen zu sprechen, halt nicht anzuschauen. Und ich glaube schon, dass es da eine Verbindung gibt auch zur Postmoderne. Also das ist schon so eine ähnliche Kategorie, so dieses einfach bestimmte Dinge nicht ansehen wollen. Also zum Beispiel ist es ja auch so, dass jetzt in der politischen Ausprägung vom Postmodernismus, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, da sagen die Leute ja, also so oder verehren sozusagen alle anderen Kulturen, die irgendwie nicht westlich sind. Also da ist so eine ganz merkwürdige Verehrung da. Und bis hin zu eben Kulturen, die genau eigentlich diesen Idealen, denen viele von den Leuten vertreten, halt völlig entgegenstehen. Also ich meine, in den islamischen Ländern, in vielen, es ist eine sehr konservative Kultur und also da sollten ja Leute, die jetzt sich für, sag ich mal, Rechte von Homosexuellen und so einsetzen, eigentlich sollten die das ja gar nicht mögen, aber es ist eben diese Widersprüchlichkeit, dass man sagt, ja, das ist halt irgendwie nicht westlich und ursprünglich und keine Ahnung und das ist daher gut und das ist ja auch so dieses positive Denken, wenn man so will, ne, in so übertragen auf andere Kulturen. Also es ist halt alles irgendwie toll und schön und ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Also Erschaffung einer eigenen Realität. Mhm. Das kann man zusammenfassen, glaube ich.
Ja, zumindest passiert halt vor allen Dingen, die Postmoderne hat wurde halt vor allen Dingen mit den Positivisten Bewegung halt in den USA mit halt vor allen Dingen gefördert. Also zumindest aus dieser Strömung.
Das war aber dann eher die letzte Stufe von dem
genau.
Postmodernismus ja. sozusagen. Genau. Weil es ja irgendwie, wenn ich jetzt mich in Deutschland umgucke, ist dieses Thema von der Postmoderne nicht wirklich auf jedem Radar, habe ich so das Gefühl.
Ne, doch. Also ich habe heute ein bisschen gegoogelt und ich habe sogar ein paar Präsentationen von mehreren Unis gefunden über Postmoderne und...
Aha, also fängt es bei den Unis an?
Ja, ja.
Okay.
Also das wird schon unterrichtet.
Ich sage das halt, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie in Amerika viel weiter fortgeschritten ist als bei uns und dass das irgendwie zu uns überschwappt.
So ich denke mal, ja, so wie alles.
Ich denke mal, dass wenn wir dann hoffentlich sehen, gerade halt die Auswirkungen dieser Postmoderne oder dieser Ansicht, sage ich mal, halt gesellschaftlich und halt politisch, wie sich das halt auswirkt. Und mal schauen, ob wir halt auch hier, vor allem in Deutschland, halt auch dafür auch Beispiele finden von dieser Strömung, sage ich mal. Hm.
Ja, ich glaube, die zieht sich halt durch vieles durch, ohne dass man das so direkt so nennt. Also es wird nicht so viel darüber geredet und vielleicht kann man auch nicht jetzt so das so ganz einfach immer sagen, aber es gibt einfach einen Zusammenhang, es gibt diese Entwicklung und das ist eben spürbar in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, also sei es dieser extreme, sag ich mal, fast schon irre Schutz vor Minderheiten im Sinne von Gruppendenken, also dass man halt Leute sieht als Vertreter von einer Minderheit, die man sozusagen dann mit Quoten auf das gleiche Level bringen muss und so. Also das sind alles diese Ideen, die die damit zu tun haben. Und man nennt es vielleicht nicht immer so.
Aber wir hatten auch am Anfang darüber diskutiert, dass eben das Individuum jetzt nicht wichtig ist oder nicht existiert. Aber wie kommen die überhaupt dazu, zu diesen Gruppen? Die müssen ja auch irgendwie entstehen, weiß das jemand? Also ja, dass das man jetzt sagt, jetzt die Person gehört zu dieser Gruppe und die Person gehört zu dieser Gruppe.
Ja, da gibt es ja bestimmte Kriterien, also Rasse, sexuelle Orientierung und,
okay, das sind dann
Geschlecht und so weiter und okay, viele andere wahrscheinlich. Mhm.
Aber ich glaube, diese, was du gerade gesagt hast, Rasse und Geschlecht sind mit die vorrangigsten, oder? Kann das sein?
Du meinst, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass Gruppen dafür dass sich
oder wie man oder? Diese Gruppen definiert überhaupt? Wer gehört jetzt zu welcher Gruppe? Weil, also zumindest wäre meine Tendenz halt zu gucken, okay, wenn ich das jetzt so einordne, muss ich ja irgendwelche Anhaltspunkte haben.
Naja, sie schaffen eigene Kriterien und aus diesen Kriterien werden bestimmte Gruppen
abgeleitet. Haben wir ein Beispiel für?
Ja, also die Weisen sind die Weisen, die unterdrücken dann alle anderen, weil sie halt weiß sind.
Außer es sind Frauen, weil die gehören dann zu einer unterdrückten Gruppe wiederum.
Stimmt, ist dann wieder was anderes.
Ganz so ein Unterdrücker wie ein weißer Mann, ein heterosexueller Mann.
Gut. Zum Beispiel Transsexuelle ist eine bestimmte Minderheit, eine bestimmte Gruppe und die ist bei Definition unterdrückt.
Weil sie eine Minderheit ist. Das ist die Definition.
Genau, weil alle Gruppen befinden sich in einem ständigen existenziellen Kampf miteinander, gegeneinander und ja, und die fühlen sich berufen, diese ganzen Minderheiten zu unterstützen, auch wenn sie nicht darum gebeten wurden.
Okay, einerseits sollen diese Minderheiten unterstützt werden und andererseits sehen wir wieder das alte Spiel von Teile und Herrsche, also sie untereinander aufzuhetzen.
Ah, genau, ich habe jetzt noch was gefunden, ganz kurz. Ist nicht nur das Geschlecht, sondern die sexuelle Orientierung, weil gerade das, also Geschlecht schon, aber zusätzlich die sexuelle Orientierung, die noch mit einer Rolle spielt. Da kommen wir vielleicht später nochmal kurz
zu sprechen. Ja, also man kann ja auch, wenn man dieses LGBT-Kürzel nimmt, wird es vielleicht auch deutlich, ne? Also diese, sag ich mal...
LGBT ist eine Abkürzung für, ich glaube, Lesbian, Bi,
Gay.
Und
Transgender.
Transgender.
Also Transsexual.
Transsexual, genau, ja.
Und das sind die Ausrichtungen.
Genau, und also im Prinzip ist die Frage auch sehr gut, wie diese Gruppen definiert werden, weil, also im Prinzip werden die halt immer, also es werden immer wieder neue gefunden oder konstruiert. Also das nimmt eigentlich gar kein Ende. Also je nachdem, was halt politisch gerade opportun ist. Also es fing ja an, sag ich mal, mit den schwulen Rechten, ne, dann weil die Schwulen, sag ich mal, mit am meisten, also unter den sexuellen Minderheiten am meisten unterdrückt wurden. Dann hat man irgendwann die von der Schwulen- und Lesbenbewegung gesprochen und dann ging es halt immer weiter und dann war man bei LGBT und mittlerweile ist man ja schon, dann war irgendwann LGBT+, weil es eben noch irgendwie andere gibt und mittlerweile ist man dann noch weiter mit Q und für queer und diese Gruppen...
Weil es das biologische Geschlecht jetzt nicht mehr geben soll.
Genau, und das geht dann immer weiter und das könnte im Prinzip auch noch 100 mehr Buchstaben geben, also dem sind keine Grenzen gesetzt.
Okay.
Vielleicht können wir ein paar konkrete Beispiele einfach mal einbringen, um mal die Absurdität einfach auch darzulegen. Es gab doch gerade in diesen Bewegungen dann solche, es gibt ein paar interessante Videos auf YouTube darüber, über diese LGBT-Crowd. Zum Beispiel, da sagt dann jemand, also ich identifiziere mich jetzt als Panda und ich möchte auch dementsprechend angesprochen werden. Werde ich nicht als Panda anerkannt, respektiert, angesprochen und behandelt, dann fühle ich mich nicht nur das, sondern unterdrückt und einfach.
Man lebt ja auch auf dem Baum.
Es kommt dann drauf an, was für ein Panda.
Nee, ein Panda lebt nicht auf dem Baum.
Das ist ein großer Unterschied. Moment, da musst du vorsichtig sein, weil es könnte ein Panda sein, der halt auch auf dem Baum lebt.
Okay, das wäre dann
Da müsste man dann vorher nachfragen.
Ah, okay, ist okay. Nicht, okay. Ja? Panda ist ja auch China.
Okay. Also, das klingt alles sehr lustig mit dem, also das Panda-Beispiel, aber es ist nicht sehr weit entfernt von dem, was sich wirklich abspielt. In Kanada zum Beispiel ist dieses postmoderne Denken sehr weit fortgeschritten und also in dem Sinne, dass Minderheiten verwendet werden, um die Legislatur zu verändern im ganzen Land. Und hier geht es auch hier also um die sagen wir ein Beispiel, sexuelle Ausrichtung. Es gibt, sagen wir mal, diejenigen Menschen, die ihre sexuelle Ausrichtung verändern, sind wirklich in der Minderzahl. Und es gibt einige davon, die zum Beispiel ein Mann sind, aber sich gerne in Frauenkleidern einkleiden und darauf bestehen, dass sie eben den ganzen Tag in Frauenkleidern herumlaufen. Und jetzt ist es aber so, dass, sagen wir, wenn diese Person darauf besteht, eben dieser Mann darauf besteht, Frauenkleider zu tragen, aber auch einen normalen Job ausüben möchte, zum Beispiel als Bankberater, zum Beispiel, normalerweise diese Person nur sehr schlechte Chancen hätte, diesen Job zu bekommen, weil eben in einer Bank zum Beispiel es ein gewisses Aussehen und erwartet wird vor den Kunden und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem. Und in Kanada ist das Ganze schon so weit fortgeschritten, dieses postmoderne Denken, dass ein Gesetz verabschiedet worden ist, das ist C16 2016, glaube ich. Mhm. Das wird jetzt umgesetzt, wo diesen Minderheiten, zum Beispiel sexuelle Orientierung, aber auch andere Beispiele, eben die Rechte eingeräumt werden, dass sie den Job bekommen müssen. Und wenn sie den Job nicht bekommen müssen, können sie sich beschweren bei gewissen Stellen. Und das ist, es gab auch Änderungen zum Strafgesetzbuch dort. Und das heißt, derjenige Arbeitgeber, der eine solche Person nicht anstellen möchte, selbst wenn es eben unüblich ist, zum Beispiel der Mann, der gerne Frauenkleider trägt, per Gesetz bestraft werden kann. Und ja, also das ist, ich meine, das Beispiel mit dem Panda ist ein gutes Beispiel und man könnte denken, also was passiert eh nicht in Wirklichkeit, aber es geht dorthin, es geht in diese Richtung. Mhm. Und hier werden eben sehr, sehr kleine Minderheiten, also nicht mal, ein Bruchteil von einem Prozent wird hier verwendet, um 99,999% der Menschen in einem Land eben zu diktieren, wie man sich verhalten muss. Und dazu gehört auch die korrekte Ansprache. Im Englischen gibt es die Pronomen he und she. Und mittlerweile gibt es schon 20 oder mehr sexuelle Ausrichtungen. Haben Leute erfunden neue Pronomen, so wie zum Beispiel Sir und ich weiß nicht die anderen. Die haben alle Pronomen und man muss diese Pronomen verwenden, ansonsten ist das Diskriminierung und Unterdrückung und man kann bestraft werden durchs Gesetz. Also das ist soweit schon in Kanada fortgeschritten. Das ist ein großes Bedenken bei vielen Philosophen und Psychologen und so weiter, dass das vielleicht ein Schritt zu weit ist.
Weiß jemand, wo der Ursprung davon ist, von dieser Bewegung in Kanada, dass es bis ins Gesetz gekommen ist? Und es wird ja bestimmt auch ein Vorreiter sein, so eine Art Experiment, eine Art Plan dafür, das auch in anderen Ländern umzusetzen. Aber wo ist der Ursprung?
Das Problem ist, ich glaube, das muss man zuerst erwähnen, dass dieser ganze Impuls für das Gesetz, das kam gar nicht von diesen Minderheiten.
Das ist die wichtige Frage.
Genau, weil Jordan Peterson hat auch beschrieben, dass er hat sich dagegen ausgesprochen, natürlich, und hat auch begründet, warum. Und er meint,
ich weiß nicht, Jordan Peterson haben wir noch nicht erwähnt. Jordan Peterson ist ein Psychologe in Kanada, der sich am meisten mit diesem Thema beschäftigt hat und eben herausgehoben hat, dass es vielleicht problematisch ist, dass man so weit geht.
Und er ist auch einer der ersten oder wenigen, die sich überhaupt dagegen ausgesprochen haben, während seine Kollegen da einfach mitgezogen haben, also Universitätsprofessoren.
Genau. Und er meinte, dass er mehr als 30 Briefe bekommen hat von Transsexuellen und anderen Minderheiten und fast alle, bis auf einen, waren positiv. Also sie haben ihn unterstützt. Sie haben ihm gesagt, wir haben nie darum gebeten, um dieses Gesetz, um dieses Bill und diese Menschen, die versuchen, das durchzusetzen, sie repräsentieren uns einfach nicht. Sie haben mit uns überhaupt nichts zu tun.
Das heißt eben auch, die wollen einfach ihr Leben leben und dass jetzt ihre private Sache, was wirklich eine private Sache ist, an die große Glocke gehangen wird und dann halt dann zusätzlich andere dazu gezwungen werden, sie halt so oder so anzusprechen.
Also und der Ursprung, wo fing das, wer fing damit an in Kanada? Wieso ist es bis zum Gesetz gekommen? Wer steht dahinter?
Ja, ich glaube, das war einfach Probelauf.
Ja, genau, aber angestoßen durch wen?
Also ich glaube, da müsste man noch ein bisschen weiter ausholen, weil also es geht ja zurück auf diese ganze Bewegung, also Minderheiten zu schützen und immer weiter, also weitere Minderheiten zu schützen und entsprechende Gesetze halt auch zu verabschieden zum Schutz von Minderheiten, was ja erstmal nicht so schlecht klingt. Und es hat ja auch seinen Sinn in gewissen Rahmen. Das hatte Michi auch vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Also wie das eigentlich entstanden ist, ist, dass es gab eben diesen Marxismus und den Kommunismus, der auch im Westen ja sehr stark war, lange Zeit, oder eine sehr starke Strömung war. Und irgendwann, also ich kann es auch persönlich erzählen, also meine Eltern waren auch in ihrer Jugend Kommunisten und haben halt in den 60ern und so weiter dann versucht, die Revolution zu starten, so nach dem Motto. Die haben halt, also diese ganze Bewegung hat damals dann gemerkt, so, die Arbeiterklasse, denen geht's eigentlich gerade richtig gut, die verdienen alle richtig viel Geld, können sich super viel leisten und sind total happy, also zumindest hier in Deutschland. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, also der Kapitalismus gegen die Arbeiterklasse, das war einfach irgendwie ziemlich sinnlos geworden. Und dann hat man halt gesagt, okay, also um es mal blöd zu sagen, was gibt's noch für unterdrückte Klassen? Und dann kam halt dieses ganze Thema zustande mit, dann sind es eben die Frauen oder eben Homosexuelle und so weiter. Und es hat ja auch seine Berechtigung. Aber das ist so der Ursprung, dass es dann halt um quasi einen neuen Klassenkampf ging für Unterdrückte, die halt jetzt nicht mehr die Arbeiter waren, sondern eben andere Identitäten. Und das ist eigentlich immer weitergegangen. Also es gab immer mehr Bestrebungen und Gesetze und so weiter. Und man könnte das so sehen als so eine Entwicklung, die dann letztlich bis hin zu diesem Gesetz in Kanada geführt hat, also im Prinzip das Ganze auf die Spitze getrieben und völlig ad absurdum geführt.
Ja, also wir haben jetzt die sexuelle Ausrichtung als nur ein Beispiel genommen. Also es geht jetzt nicht, dass die sexuelle Ausrichtung ist jetzt nicht im Zentrum des ganzen Geschehens. Also es geht einfach nur um Minderheiten, egal was diese Minderheiten sein können. Und das Interessante ist, und das ist also für mich interessant, wie weit das noch gehen wird in der Zukunft, wenn man einmal ein Gesetz hat, das selbst insignifikante Minderheiten schützt, dann ist es sehr leicht, die Gruppenzugehörigkeit zu wechseln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass eine gewisse Minderheit einen gesetzlichen Vorteil hat, dann könnte ich mich ja entscheiden, ich trete einfach zu dieser Gruppe über, und um diese Vorteile zu nutzen. Und das ist natürlich, das ist für mich jetzt nur eine theoretische Frage. Wie wird sich das in Zukunft abspielen, wenn es Legislatur gibt, die die Minderheiten schützt? Wie wird sich das Ganze abspielen?
Gibt es denn noch andere Beispiele? Also wir haben Minderheiten aller Art, die sich dazugehörig fühlen können. Und was gibt es noch für gesellschaftliche Beispiele? Also Gender ist halt das größte Beispiel oder das brisanteste momentan. Oder gibt es auch Beispiele hier in Deutschland, die jemand kennt?
Ja, zum Beispiel alle Linkshändler. Sie werden alle unterdrückt.
Werden alle unterdrückt. Das stimmt.
Und diskriminiert.
Und die Lösung ist?
Nein, aber das ist ein gutes. Ja, das ist ein guter Punkt, weil die Frage ist nämlich tatsächlich, wo fängt das Ganze an und wo hört es auf, ne? Also zum Beispiel ist man als, wenn man jetzt übergewichtig ist, ne, ist man dann geschützt oder kann man dann sozusagen den Arbeitgeber verklagen, dass der einen jetzt nur nicht eingestellt hat, weil einen diskriminiert, weil man halt ein paar Kilo zu viel hat. Wenn man irgendwie wo fängt das an, wo hört es auf? Also das ist eben dieses große Problem an solchen Gesetzen, die halt dann einfach so Minderheiten schützen wollen, aber eigentlich es geht da nicht mehr um wirklich konkrete Probleme, sondern ne, jemand fühlt sich irgendwie so und dann hat er plötzlich einen rechtlichen Anspruch.
Ja, das greift doch gleich wieder rein in die ganze Thematik von, wie werden die neuen Generationen eigentlich erzogen. Ne, jemand fühlt sich verletzt, jemand fühlt sich diskriminiert, und dieses Disconnect zwischen Realität und wie die Welt funktioniert und wie sie ist, wie wir miteinander umgehen und diese emotionale Unreife der neuen Generation, wie sie auf Dinge reagieren.
Ja, ich glaube, es geht, ja, Maike?
Na, du zuerst.
Ich glaube, hier geht es wirklich, also dieser ganze Blödsinn wird einfach instrumentalisiert, also hier geht es wirklich um Teile- und Herrscherprinzip, glaube ich. Also darauf läuft alles hinaus. Also je mehr wir unterschiedliche Gruppen haben, die sich miteinander im Kampf befinden müssen, desto gespaltener werden die Menschen und die Gesellschaft generell. Und je gespaltener die Menschen sind, desto sind sie einfacher zu kontrollieren.
Immer das und die Werte werden zerstört.
Ja.
Werte, ja. Abgelenkt sein.
Nationale Identität.
Ich möchte noch sagen, dass der Schutz von Minderheiten natürlich eine gute Sache ist. Weil von unserer Diskussion könnte man jetzt glauben, dass wir jetzt gegen den Schutz von Minderheiten sind. Das ist nicht der Fall, aber wie das sehr richtig herausgehoben hat, es geht darum, wie der Diskurs geführt wird und ob diese Minderheiten gegen die Majorität der Menschen aufeinander aufgehetzt werden, was offenbar der Fall zu sein scheint. Aber die Sache ist, dass es hier um Macht geht. Also es ist wirklich ein Kampf der Macht, der hin und her geschoben wird zwischen Gruppen. Aber Machtstrukturen müssen nicht unbedingt auf Unterdrückung basieren. Es könnte zum Beispiel eine Machtstruktur geben, die auf Kompetenz einer Person aufbaut oder auf Errungenschaften, auf Geschick oder Talent, Schönheit etc. Also es muss ja nicht unbedingt Unterdrückung sein, was Menschen unterscheidet.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und ich wollte noch kurz sagen, Jörg, weil du auch vorhin gefragt hast, was gibt es für Beispiele in Deutschland? Und ich glaube, ein Beispiel, was jetzt auch in die Richtung geht, was Maike gerade gesagt hat, ist die Frauenquote.
Ah, ja.
Also die ist ja immer wieder in der Diskussion. Man denkt zuerst, ja, ist ja eigentlich auch alles schön, also ist gut, ja, die Frauen sollen ja auch nicht unterdrückt werden und so weiter klingt ja erstmal alles gut, aber man muss halt aufs Detail schauen und die Argumente sind halt fragwürdig, weil zum Beispiel impliziert das, wenn man sagt, also das Ziel ist ja, sag ich mal, von der Frauenquote oder auch, es gibt ja auch so Minderheitenquoten dann mittlerweile, ich glaube, in manchen Ländern ist ja die Aussage, wenn nicht, sag ich mal, Frauen jetzt 50% repräsentiert sind in bestimmten Bereichen, sag ich mal, Naturwissenschaft oder so, oder auch im Aufsichtsräten und was weiß ich, dann ist es nicht gut. Wir müssen quasi ein gleichmäßiges Verhältnis herstellen. Und dann muss man sich halt fragen, aber warum? Die Antwort ist dann halt eben, ja, weil sonst ist das ein Zeichen dafür, dass Frauen zum Beispiel halt unterdrückt werden. Aber es ist eigentlich ein sehr primitives Denken, weil wer sagt denn, dass die Unterdrückung der
Luke ist kurz rausgeflogen. Okay, was ich noch dazu sagen möchte oder was mir gerade dazu einfällt, ist eben gerade durch meine Ausbildung, die ich hatte, ist vor allen Dingen, dass viele Sachen durch die Sprache reguliert werden sollen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein guter Verknüpfungspunkt. Das ist zum Beispiel halt die Sprache Gender Mainstream, dass die Sprache angepasst werden soll, damit eben diese Missstände eben behoben werden sollen. Dass man halt sagen, Lehrer, Lehrerinnen, dass man halt diese Sprache halt verkompliziert, damit eben, ja, wie gesagt, diese Missstände verbessert werden. Ich denke mal, das ist den Ansatz, den ich nie verstanden habe, weil wie soll die Sprache an sich die Menschen ändern, sondern sind eher tiefer liegende Probleme, um halt Ansichten umzuändern.
Wobei das ja eigentlich der Hauptpunkt von Jordan Peterson eigentlich ist, dass die Sprache durch diese Gesetzgebungen und durch diese neuen Gesetze, die da entstehen sollen, eigentlich an sich geändert werden soll. Und da die Sprache ja eigentlich der Grundbaustein unserer Gesellschaft ist, und wenn die Sprache dann, wenn die Grundbausteine sozusagen die Sprache verändert wird, dann führt es zu sehr schlechten Endergebnissen. Das bezieht er dann natürlich auch auf die Vergangenheit und auf die Lehren, die man aus dem Marxismus und aus dem Sozialismus gezogen hat. Und dass eben diese Versuche damals, wenn sie vielleicht am Anfang auf einer guten Basis waren, vielleicht waren sie auf einer guten Basis auf jeden Fall, zu noch mehr Zerstörung geführt haben als so ziemlich andere, jede andere Ideologie. Zumindest ist Jordan Peterson der Meinung.
Ja, da möchte ich ergänzen, dass die Veränderung einer Sprache ist eigentlich ein natürlicher Prozess, aber es ist ein langfristiger Prozess. Was Jordan Peterson meint, ist eine kurzfristige, künstliche Veränderung einer Sprache. Also das Einführen künstlicher Wörter, die eigentlich überhaupt keine Entsprechung in der Realität haben, das ist, also ich glaube, das ist genau das, was er meint.
Letzten Endes ist genau das Ziel eben, halt die Gesellschaft weiter zu spalten. Wer eben die Sprache nicht verwendet, der ist eben woanders oder steht ganz woanders.
Interessant, was mir gerade einfällt.
Ganz kurz noch, was ich zu Ende führen möchte, ist halt auch ein Kommentar gerade von Dirk. Sie nennt es halt auch Neusprech letzten Endes und das passt dazu auch.
Das trifft es ziemlich gut,
ja. Ja, und in der Psychologie gibt es ja beim Krankheitsbild der Schizophrenie gibt es den Begriff von Neologismen, also die Neuschöpfung von Worten. Das ist auch eine interessante Parallele.
Nee, das ist ja ein natürlicher Prozess.
Nein.
Nein. Also in der Schizophrenie.
Symptom bei der Schizophrenie, der Neologismus.
Also zum Beispiel ein Begriff Verschwörungstheorie. Ja? Also wenn man ein bisschen nachdenkt, ist eigentlich an sich ein neutrales Wort. Das hat eine bestimmte Basis in der Realität, in der Geschichte. Aber wie zum Beispiel dieser Begriff nach dem Mord von JFK und diesen ganzen Untersuchungen und Theorien, wie das geschehen ist, wie dieses Wort politisiert und instrumentalisiert wurde, also für eigene Zwecke. Dieses Wort wird seitdem als eine Waffe benutzt, gegen alle Menschen, die versuchen, ein bisschen anders zu denken. Oder zum Beispiel Putin verstehe. Was ist daran schlecht, einen Menschen zu verstehen? Aber das Wort wird so verdreht, seine Bedeutung, dass die Menschen werden getriggert einfach von diesem Wort.
Ja, die Veränderung der Sprache. Was ich noch fragen wollte, okay, wir haben jetzt natürlich gesellschaftlich einige Bereiche abgedeckt und es hatten natürlich auch jetzt immer politisch darüber gesprochen. Und gibt es denn auch direkte Beispiele aus der Politik, was eben wie man eben die Postmoderne mitzieht und festlegen kann. Also Kanada ist das größte Beispiel mit diesem Gesetz.
Ich glaube, hier in Deutschland ist vielleicht die Bewegung der Grünen ein gutes Beispiel.
Bewegung der Grünen und, glaube ich, auch, was Luke angesprochen hat, die Frauenquote auf jeden Fall. Das ist die politische Auswirkung. Und Phil, du meinst?
Ja, wenn man die Grünen anschaut und mit welchen Themen sie am Anfang an den Start gegangen sind und in welche Richtung die sich jetzt bewegen, dass sie zum Beispiel in den Schulen nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kindergärten sowas wie Gender, also Geschlechtsausbildung oder so.
Unterricht, ja.
Genau, mit Bilderbüchern an den Start bringen. Ich glaube, gerade in Baden-Württemberg ist das der Fall. Und ich würde sagen, das ist eine Auswirkung dieses postmodernen Denkens. In Deutschland.
Und die andere Strömung ist zum Beispiel, da gibt es immer mehr Meinungen dazu, zum Beispiel zu Pädophilie. Also Pädophilie wird jetzt in vielen Ländern, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, als eine neue sexuelle Orientierung betrachtet. Also das ist kein Verbrechen mehr, sondern einfach sexuelle Orientierung.
Zumindest glaube, geht es stark in die Richtung und eben auch in Deutschland durch die Grünen.
Und ich glaube, da gibt's auch eine Seite irgendwo im deutschen Internet, die extra Pädophilen anspricht. Sie bieten eine anonyme Hotline und da gab es so einen Slogan, da sitzt ein Mann, also da gab es ein Bild mit einem Slogan, da sitzt ein Mann in einem Bus und guckt so ein bisschen auf die Kinder und darunter steht, sie mögen Kinder so sehr, warte mal, wie war das?
Zu sehr, ne?
Genau, sowas in die Richtung. Sie mögen die Kinder viel mehr, als ihnen lieb ist.
Genau,
sowas in die Richtung.
Also wer das hört, der muss doch sofort denken, das ist doch total krank, oder?
Mhm.
Genau. Das wäre doch die normale Reaktion.
Und das ist der Punkt, eben, den wir ganz am Anfang mit der Show hatten, dass eben die Wahrheit da nicht irgendwo zwischendrin liegt, sondern dass es einfach ganz falsch ist, was da abläuft. Sondern da gibt es nichts zwischendrin, sondern es ist ganz eindeutig, hat eine Tendenz.
Ja, manchmal ist es wirklich schwarz-weiß. Entweder ist es Verbrechen oder ist es kein Verbrechen.
Genau. Mhm.
Ja. Also die Postmodernisten, die glauben einfach nicht an Logik. Die glauben einfach nur, dass Logik ein Mittel ist, von der regierenden Elite den Rest zu dominieren. Und weil sie nicht an Logik glauben, gibt es für sie auch keine Werte, also kein Wertesystem. Und die Postmodernisten sagen, alle Wertesysteme sollten sofort verworfen werden, weil das eben nur die Unterdrückung schafft. Aber das Problem ist, dass Werte sehr, sehr wichtig sind. Denkt man zum Beispiel an die christlichen Lehren, hier gibt es zentrale Werte, zum Beispiel, du sollst nicht töten, nicht stehlen und so weiter und so fort. Ich meine, das sind eine einfache Liste von Werten und die ist eine sehr gute Liste, ist, denn wenn sich alle dran halten, geht es uns allen besser. Glaube ich, kann man mit Sicherheit sagen. Und ja, und auch ohne Werte hat man auch keinen Lebensgrund. Also wenn alles wertfrei ist, ist alles wertlos. Und das ist auch sehr schwierig für sicher die neue Generation, hier einen Lebenssinn zu finden. Ja. Und das sind eben die echten Gefahren beim Postmodernismus, der auch eher weniger angesprochen wird.
Es gibt da nichts mehr, wonach man streben kann, ne? Das ist dann verschiebt sich der Fokus ganz schnell darauf, einfach
auf Konsum.
Auf Konsum, auf ich will mich gut fühlen und mich amüsieren und
alles, was mir jetzt gerade gefällt, ist richtig und gut.
Und das ist auch ganz wichtig mit diesem Wertesystem, weil das postmoderne Denken führt ja auch direkt dazu, dass man sagt, alles ist subjektiv. Ne? Wenn es keine Wahrheit gibt, dann ist alles eigentlich in meinem Kopf ist die einzige Wahrheit. Und dann ist eben auch ein Wertesystem subjektiv. Also meine Werte sind halt meine Werte und deine Werte können ganz anders sein, aber du hast genauso viel Recht auf deine Werte. Und also da ist schon ein ganz direkter Zusammenhang auch zu dieser Pädophilie-Geschichte, also jetzt mit diesem furchtbaren Plakat, was Sergej angesprochen hat. Ich meine, das ist wirklich dieses nach dem Motto, ja, ein Pädophiler, der mag halt Kinder, das sind halt seine Werte und die haben genauso ein Recht, also sie sind genauso wahr oder nicht wahr wie meine Werte und deswegen muss man den jetzt irgendwie auch einfach mitleiden oder ihm helfen oder was auch immer.
Lassen.
Ja, das, oder ihn.
Ein anderes Beispiel wäre ja auch einfach ein psychopathischer Politiker, der eben irgendwo wieder Bomben abwerfen will und dann könnte man auch wieder sagen, das ist eben seine Wahrheit, die sind da eben böse. Ich sehe das nicht so, das ist aber meine Wahrheit. Und ja, das geht genau in diese Richtung, wie du schon erklärt hast.
Das klingt ja fast so, dass zumindest ein paar dieser Ideologen, die dahinter stehen, hinter dieser Bewegung, irgendwie kein Verständnis haben für die Werte normaler Menschen.
Und das erinnert mich ziemlich stark an das Buch Politische Pornologie, das wir schon einmal bei unserer Radioshow diskutiert haben, wo wir eben gehört haben, dass es einen sehr kleinen Prozentsatz, eine Minorität unter den Menschen gibt, die man als Psychopathen bezeichnen könnte, weil denen sozusagen die Verdrahtung unter Anführungszeichen für Werte oder für das Verständnis normaler Menschen fehlt. Und hier, das ist für eine reine Spekulation, aber hier könnte es sein, dass dieser ganze Postmodernismus ausgenutzt wird, also Präzedenzfälle zu schaffen mit nützlichen Idioten, wie zum Beispiel also gewisse Minderheiten heutzutage, um Legislatur zu schaffen, um Minderheiten eben zu stärken. Und das ist dann insbesondere interessant, wenn man weiß, dass eben psychopathische Menschen auch Minderheiten sind und die damit gestärkt werden. Und hier ist es ganz, hier sehen wir die Gefahr. Also wenn man das mit dem mögen Sie Kinder zu sehr, wenn man solche Werbung hört, dann weiß man eigentlich sehr schnell, dass es bedenklich wird, die ganze Sache.
Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von unserer Zeit. Also da beschreibt Lobachevsky einen bestimmten Zyklus und er schreibt von einem hysteroiden Kreislauf, dass quasi Gesellschaften ganz am Ende ganz extrem in diesem Zustand sich befinden. Und da hab ich ein paar gute Zitaten rausgesucht und möchte sie vorlesen. Also das ist direkt aus Pornologie. In guten Zeiten verlieren die Menschen immer mehr das Bedürfnis nach tiefer Besinnung, Einsicht, der Kenntnis von anderen Menschen und nach einem Verständnis der komplizierten Gesetze des Lebens. Macht es überhaupt Sinn, über die Eigenschaften der menschlichen Natur nachzusinnen, ob nun eigenen oder der jemandes anderen? Können wir die kreative Bedeutung des Leidens verstehen, wenn wir es nicht selbst erlebt haben, anstatt den leichten Weg zu nehmen und die Schuld auf die Opfer zu schieben? Jede überflüssige mentale Bemühung kommt einem sinnlos vor, wenn man sich der Lebensfreude offenbar einfach so bedienen kann. Und die andere, die Wahrnehmung der Wahrheit über unsere eigentliche Umgebung, besonders das Verständnis der menschlichen Persönlichkeit und ihrer Werte, verliert in solchen sogenannten glücklichen Zeiten ihre Bedeutung. In guten Zeiten wird die Suche nach der Wahrheit unbequem, da sie unangenehme Tatsachen offenlegt. Es ist besser, über leichtere und freundlichere Dinge nachzudenken. Die unbewusste Elimination von Daten, die unzweckmäßig erscheinen oder sind, wird langsam zur Gewohnheit, was daraufhin von der gesamten Gesellschaft breit akzeptiert wird. Das Problem dabei ist, dass jeder Gedanke, der auf solch beschränkten Informationen beruht, unmöglich zu korrekten Schlussfolgerungen führen kann, sondern in der Folge zu einer unterbewussten Substitution dieser unangenehmen Prämissen durch angenehmere Sichtweisen führt und dabei an die Grenzen der Psychopathologie gelangt. Hm. Also genau. Ich glaube, das trifft ganz gut.
Das führt halt auch, wie gerade noch ein Kommentar von einem Zuhörer kam, dass es eben halt vor allen Dingen zu dem Verfall und Werteverfall unserer Gesellschaft kommt, dadurch eben durch diese Ansichten zusätzlich gefördert werden und wie es halt Lobachevsky geschrieben hat. Also wir befinden uns mittendrin in einem hysteroiden Kreislauf.
Ja, die Postmodernisten, die schaffen wir gern diese, wie gesagt, diese Täter- und Opfer-Dichotomie und die sagen, dass alle Opfer gleich sind. Es ist egal, wie du unterdrückt wirst. Du bist ein Opfer. Und das erschafft eben dieses eine Unzufriedenheit, eine gewisse Hysterie. Und diese generelle Hysterie der Menschen, die kann man sicher in den Medien täglich ablesen. Und das ist ein Hinweis darauf, auf Lobachevskys hysteriden Kreislauf, wo wir eben aus diesen guten Zeiten unter Anführungszeichen herauskommen und in diesen hysterischen, in diese hysterischen Zeiten hineinkommen. Und die sind leider Gottes immer mit Chaos durchsät. Und das ist noch ein Ding, das ich gerne erwähnen möchte, ist, dass diese Postmodernisten ganz generell gegen die westliche Zivilisation sind, so wie sie heute ist, eben weil sie offenbar unterdrückend ist. Die Sache ist aber die, dass wir hier in Europa und auch in den USA, in der westlichen Welt, wir in einer sehr guten Zivilisation leben, die sicher nicht perfekt ist, aber dennoch ein sehr gutes System unter den Menschen darstellt. Ich meine, zumindest in Europa oder auch in Amerika, Dinge verbessern sich. Also wir haben Zugriff zu sofortiger Kommunikation. Also allein das Internet ist nur ein Beispiel, das immer schneller und schneller wird, ist ein sehr großes Stück der Lebensqualität, das in anderen Ländern der Welt überhaupt nicht der Fall ist. Oder wir haben heute immer noch die freie Rede. Also wir können diese Radiosendung machen und so weiter. In anderen Ländern der Welt wäre das unmöglich. Und die Armutsgrenze, es sind immer weniger Menschen von Armut betroffen. Das sind alles Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation. Und obwohl sie nicht perfekt ist, ist es trotzdem gut genug, um für viele Menschen, also dass viele Menschen gut leben können. Und deswegen ist es so gefährlich, dass die Postmodernisten die westliche Welt angreifen, weil sie wirklich auch sehr, sehr gute Seiten hat.
Ja, und ich glaube auch unter dem Gesichtspunkt dieser Kreisläufe, die Sergej gerade besprochen hat, also eigentlich ist es ja auch jetzt gerade, wenn die Zeiten so sind, wie sie sind, und wir erleben ja diese Hysterie auch in den Medien, wie du gesagt hast, Michi, dann müsste man sich ja eigentlich auch wieder mal besinnen auf die eigene Tradition, auf die eigene Kultur, auf die eigenen Werte und schauen, was war denn davon gut, was war denn davon richtig und was ist davon ist vielleicht verloren gegangen jetzt in dieser wirren Zeit. Aber stattdessen versuchen die Postmodernisten ja sozusagen die ganze Tradition abzureißen und zu leugnen und umzudeuten und als total schlecht darzustellen und das ist ja eigentlich völlig kontraproduktiv. Also wenn man sozusagen ein Gebäude verbessern will, dann fängt man nicht damit an, es abzubrennen. Also das macht einfach keinen Sinn. Und wenn man merkt, es läuft was schief in dem Gebäude, dann muss man sich vielleicht schauen, die alten Pläne mal rausholen und gucken, was haben die Leute sich dabei gedacht und wie kriegen wir das wieder hin. Aber
ein noch besseres Beispiel wäre nicht ein Gebäude, sondern ein Boot, in dem man sitzt. Denn wenn wir anfangen, das Boot, in dem wir sitzen, zu dekonstruieren und sagen, das ist alles wertlos, die ganzen Holzplanken, die uns auf dem Wasser halten, ist alles nicht, das kann man nicht machen. Man muss zufrieden sein, dass das Boot einen über Wasser hält und wir alle in einem Boot sitzen. Und deswegen sollte man diese Fundamente auch schützen. Ja,
ja, man kann es schon machen, dann geht man halt unter. Ne?
Mhm. Ja. Oder und alle anderen mit. Oder viele andere.
Das Problem ist, dass wir alle in einem Boot sitzen und es einige Ideologen gibt, die diese Philosophie überpredigen. Und weil es eben in den Universitäten so prävalent ist, das Ganze, wird es andere Leute geben, die anfangen, die Planken aus dem Boot herauszureißen. Und das ist für alle Leute, Millionen Leute, die im Boot sitzen, wird das sehr schlecht sein. Und deswegen ein Grund, warum wir diese Radiosendung machen, um eben darauf hinzuweisen.
Ist doch nicht so schlimm, eine Planke rauszureißen. Ist ja alles relativ. Und ach, ja, da kommt ja Wasser raus.
Ist auch nur relativ.
War schön.
Das Wasser gibt es eigentlich gar nicht.
Ja. Das ist Wasser, das ist Luft. Wasser ist nur eine Illusion.
Das stimmt.
Genau, das ist halt wahrscheinlich mit der größte Knackpunkt, eben wenn man halt sich der Logik gegenüber verweigert, dass man eben ja die einfachsten Dinge vergisst und halt auch unsere Vergangenheit auf der anderen Seite auch vergisst. Die, ja, aus was besteht sie, aus was bestehen wir, woher kommen wir? Genau, und was halt sehr wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, wohin kann man denn überhaupt gehen?
Ich versuche gerade ein bisschen die Logik zu verstehen hinter der Idee, dass der Westen so schlecht ist. Wenn man das jetzt mal vom breiteren Blickwinkel aus betrachtet, können wir ja auch sagen, also viele Leute sind der Meinung, dass der Westen wirklich schlimme Dinge vollbracht hat. Und da stellt sich die Frage, was genau ist dann so falsch an dieser Idee?
Ich würde sagen, es ist nicht falsch. Es gibt sicher viele schlechte Auswirkungen des Westens. Ich meine, man kann mit Sicherheit sagen, die USA mit ihrer Kriegsführung auf der ganzen Welt, um eben die Nummer 1 Weltmacht zu bleiben, ist sicher eine schlechte Auswirkung des Westens. Aber wie gesagt, man darf nicht ins Schwarz-Weiß-Denken verfallen, man muss auch die guten Dinge sehen und auch den Vergleich mit anderen Ländern auf der Welt, anderen Regionen, die die sicher sehr viel geben würden, dass sie ein Bürger in den USA oder in Europa sein könnten.
Ja, da muss ich dazu sagen, dass, also Sie haben schon zum Teil recht, dass ja die westliche Zivilisation geschichtlich gesehen, die basiert auf Sklaverei, Krieg und Tod und Vernichtung, das stimmt, aber das ist ja aktuell alles, was wir haben. Und wir können ja das nicht einfach zerstören. Wir können das langsam verbessern, transformieren oder was auch immer, aber nicht komplett zerstören und in der Hoffnung dann, dass da etwas Neues entsteht.
Vor allem, weil durch die Zerstörung eigentlich genau das Gleiche wieder verursacht wird.
Mhm. Genau, also ja. wenn wir unsere Zivilisation zerstören, sind wir zurück in der Steinzeit und alles, was das beinhaltet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Weg ist.
Mhm. Und ich glaube auch, ist eben dieses Schwarz-Weiß-Denken auch das große Problem. Also, ja. Also zum einen sind wir Teil unserer Kultur. Also das ist einfach so. Wir sind geprägt von der westlichen Kultur und Geschichte. Und wir müssen damit irgendwie arbeiten. Also wir können nicht einfach das alles so tun, als gäbe es das nicht und irgendwie eine völlig neue Utopie herbeireden, das führt dann wieder nur zu irgendwelchen totalitären Systemen. Also das funktioniert einfach nicht. Und wir können ja trotzdem auch kritisieren, natürlich, was der Westen so treibt, und auch was er in der Geschichte so getan hat. Aber es gibt ja auch eine Tradition, also sei es die Aufklärung, bestimmte Philosophen, gab ja auch tolle Leute in der westlichen Geschichte mit sehr tollen Ideen, die auch großen Einfluss und positive Wirkung gehabt haben. Und man muss eben sich auch darauf ein bisschen besinnen wieder und unsere eigene Kultur versuchen wieder zu stärken, zu sehen, wo ist da was schiefgelaufen, was waren aber auch die guten Sachen. Und ja, wie mit dem Beispiel mit dem Boot, also wir sitzen halt in diesem Boot. Es ist halt nun mal so. Und dann können wir sagen, okay, der Westen führt böse Kriege, aber das heißt nicht, dass wir das Boot versenken müssen, in dem wir selber sitzen.
Ja. Und die Versuche in der Vergangenheit ein Utopia zu schaffen, haben wir schon mehrmals gesehen und das hat in Millionen über Millionen über Millionen Menschen Leben gekostet. Sozialistisches Sowjetunion hat ja auch versucht, ein Utopia einzurichten, oder auch die Versprechungen von Hitler, dass jetzt alles besser wird, auch eine utopische Vision. Und
oder heute von wissen wir, wie das China.
Oder Mao in China, und heute wissen wir, wie alles geendet hat. Und es haben ein paar Leute probiert und es war katastrophal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ein neues Utopia, oder ich bin mir sicher, dass ein neues Utopia ähnlich enden wird.
Ja, und also gerade Stichwort Mao, ich finde es auch ganz interessant, wie dieses postmoderne Denken und diese politische Korrektheit und so weiter. Also ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß The Three-Body Problem, glaube ich, also von einem chinesischen Autor. Also ein chinesisches Buch, und da beschreibt er halt auch, also das fängt halt an mit dieser Zeit der Kulturrevolution, und das ist wirklich, also erstens echt abscheulich, also es ist wirklich schrecklich, was da passiert ist, und es erinnert auch gleichzeitig wirklich ein bisschen an unsere heutige Zeit, einfach dieses Aufoktroyieren von einer neuen Sprache und von einem neuen Wertesystem, einfach per Gewalt. Und Ansätze davon sehen wir definitiv bei uns. Also, ne, dass sich Leute nicht mehr trauen, bestimmte Themen anzusprechen, weil es halt gegen die politische Korrektheit verstößt, gerade auch im Universitätsbetrieb. Und also es gibt einfach bestimmte Themen, die sind tabu, bestimmte Meinungen, die darf man nicht vertreten, und bestimmte Werte, wie zum Beispiel halt, ne, dieser extreme Schutz von Minderheiten und so weiter. Also das sind quasi die werden halt überall verbreitet, und man darf sich nicht dagegen wehren. Und wenn man es doch tut, dann sieht man eben in Kanada zum Beispiel mit diesem Gesetz und so, dass dann wirklich, es gibt dann wirklich einen Mob, der einen dann fast gewaltsam zum Schweigen bringt. Also das ist wirklich wie in China mit der Kulturrevolution. Also da sollte man sich ein Beispiel dran nehmen, dass so ein Utopia eben einfach, es ist das Furchtbarste, was passieren kann im Prinzip.
Ja, es ist ein Angriff auf die freie Rede im Gesetz verfestigt. Wenn vorgeschrieben wird, wie man eine Person ansprechen muss, ist das der erste Schritt, um gesetzlich die freie Rede zu unterbinden. Und das ist der Grund, warum dieser Psychologe Peterson so laut darauf hinweist.
Vielleicht noch zwei Buchempfehlungen von einem Kommentator. Es sind zum einen halt Schöne neue Welt von Huxley und natürlich 1984 von Orwell, wo halt auch Utopien geschaffen wurden und die halt auch in ein Chaos geführt haben. Genau, eine Frage, die mich noch befasst, ist eben, woran kann man jetzt Postmodernisten erkennen oder was sind denn Zeichen dafür? Weiß das jemand, dass man halt sagt, hier, okay, man sagt ja zum einen, die benutzen die Sprache. Wie kann man denn selber für sich erkennen, okay, das handelt sich jetzt um diese Ideologie sozusagen, die man selber verwendet?
Oder? Ja, sobald sie anfangen, Doppelsprech zu reden oder Neusprech.
Beispiel? Vielleicht, um das einfacher zu machen?
Du bist ein Putin-Versteher. Mhm. Okay. Du bist Verschwörungstheoretiker. Mhm.
Ich glaube, generell ist es schwer auszumachen, wer jetzt eine postmoderne Person ist, weil ich glaube, zumindest in Deutschland wird sich fast niemand als postmodern bezeichnen, sondern das sind einfach Stufen, die darunter entstanden sind, und die Leute sind sich wahrscheinlich selber nicht mehr bewusst, was sie in welcher Ideologie sie sozusagen folgen.
Also, und wahrscheinlich ist man auch einfach, dass man ja natürlich nicht nur einer Ideologie folgt, sondern eben auch das Resultat einfach auch von dem, wo man halt aufgewachsen ist letzten Endes.
Aber ich glaube, man kann ja zumindest, wenn, also auf bestimmte Aussagen schon mal reagieren. Ja. Also zum Beispiel ist ja ein berühmter Satz, es gibt keine objektive Wahrheit, oder Wahrheit ist subjektiv, oder also das hört man tatsächlich immer wieder in Gesprächen mit Leuten, ne? Also in der einen oder anderen Form, dass dann halt impliziert wird, das kann man jetzt ja so nicht sagen, weil es gibt da vielleicht noch eine andere Sichtweise oder so, ne? Also manchmal wird es ja auch so ein bisschen milder formuliert, aber wenn dahinter die Ansicht steckt, es gibt keine Wahrheit, dann ist das gefährlich, und man kann in Diskussionen da nur schwer rauskommen, wenn Leute so argumentieren. Also es ist halt auch ein rhetorischer Trick, und die Postmodernisten sagen ja selbst, Sprache ist nur ein Mittel zur Macht und nur ein Machtspiel im Prinzip. Und dann geht's halt nur um Rhetorik, da kommt man halt schwer raus. Und deswegen ist es schon wichtig, das zu verstehen, was diese Argumente sind. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, in einer Diskussion, man bezieht sich auf eine wissenschaftliche Erkenntnis oder so, und dann sagt jemand, ja, aber Wissenschaft ist doch eh alles korrupt oder so, ne? Dann was soll man dann, also dann kann man ja gar nicht, dann ist das eigene Argument halt zerstört, und dann was soll man dagegen sagen, ne? Also es ist, es ist ein rhetorischer Trick, oder auch wenn man sagt, das finde ich jetzt nicht richtig oder so, ne? Oder und jemand sagt, naja, aber das ist jetzt, bist jetzt nur du, jemand anders hat halt eine ganz andere Moral, und das sind so diese Dinge, da kann man ja schon drauf achten, und die Leute würden natürlich nicht alle sagen, die sowas benutzen, ja, ich bin ein Postmodernist, aber es ist eben dieses Denken, und mit dem sehr schwer umzugehen ist. Und man muss sich davon nicht einfangen lassen.
Ein großes Symptom ist sicherlich, dass sie erst gar nicht oder nur sehr schwer in eine Diskussion, in eine wirkliche Diskussion sich einlassen werden, weil, wie gesagt, glauben die Postmodernisten nicht an Logik. Und deswegen glauben sie auch nicht an Dialog. Also Dialog hat ja auch als Wortwurzel Logik. Ja. Und sie glauben einfach nicht daran, dass Leute zu einem Konsens kommen durch den Austausch von Ideen. Und deswegen kann man mit diesen Leuten auch meistens nicht reden. Und es ist sehr leicht, in ein Schreiduell mit ihnen einzutreten. Und da gibt es einige Beispiele. Auf YouTube habe ich gesehen, in Universitätscampusse, muss ich die mehr erzählen, in den USA, wo, wie gesagt, durch diese akademische Tradition der Postmodernismus sehr einen starken, großen Einfluss hat, und wo die Studenten wirklich über die Professoren drüber schreien mittlerweile. Da gibt es als künstliches Beispiel das Evergreen College im State of Washington, ein sehr links im linken Spektrum angesiedeltes College, sehr liberal, wo praktisch die Studenten, die das College übernommen haben und den Professoren vorschreiben, wie sie ihre Hände zu halten haben. Da gibt es ein Video, wo die Studenten dem Rektor sogar sagen, dass es seine Hände in die Taschen einzustecken hat, weil es sonst aggressiv eine unterdrückende Geste ist, wenn man seine Hände verwendet, um einen Punkt zu machen. Also das ist ein Symptom. Und das zweite Symptom, wie man es erkennen kann, ist, dass Postmodernisten sicher, sie haben keinen Gramm Dankbarkeit für zum Beispiel, dass sie in der westlichen Welt leben, die trotz den Schwächen trotzdem ein sehr gutes System ist, verglichen mit anderen. Und sie sind einfach nicht dankbar dafür, weil sie einfach komplett gegen das westliche System sind. Und das ist eigentlich ein pathologisches Symbol, speziell dann, wenn man, wenn diese Person in der westlichen Welt lebt, ja. Also wie gesagt, im Boot sitzt und nicht dankbar ist, dass das Boot einen über Wasser hält.
Ich habe ein anderes Beispiel, also wie man solche Rhetorik erkennen kann. Also zum Beispiel, wenn dein Gesprächspartner auf deine Argumenten, also deine Argumenten nicht nur nicht abstreitet, sondern auf die überhaupt nicht reagiert.
Oh.
Also dass er einfach er stellt dir eine Frage oder macht dir irgendeine Anschuldigung, du versuchst das zu argumentieren, zu erklären, zu begründen und dein Gesprächspartner gibt keine direkte Antwort auf das, was du gesagt hast, sondern fährt einfach mit der Diskussion fort, also mit der nächsten Frage.
Genau.
Also das habe ich gesehen, da gab es ja neulich so ein, ja vor ein paar Monaten, ein Interview von Assad mit irgendeinem Journalisten aus der Schweiz und dann Interview, also ganz neulich Interview von Putin mit einer Journalistin von CNN oder BBC, glaube ich, das war CNN. Ja. Sie macht irgendwelche Anschuldigungen, er versucht sie zu also auf die Antwort zu geben und sie macht einfach weiter mit der nächsten Frage.
Hat ja gar nichts gesagt, ja.
Also das findet man natürlich in der Politik auch häufig, aber natürlich wird sie heutzutage sehr stark von den Medien ausgenutzt, damit sie ihre Punkte durchbringen können und die Wahrheit nicht zu hören.
Und so wie ich das verstehe, ist das bei allen Postmodernisten oder wie man die auch nennt, eigentlich das Grundprinzip, da keine Werte da sind, keine Diskussionsgrundlagen existieren, dann dürfen sie auch ihre emotionalen Outbursts sozusagen an der anderen Person auslassen und die Person diffamieren, weil es eben aus ihrer Sicht eine Person ist, die eine andere Person oder eine andere Gruppe unterdrückt. Deswegen dürfen die sozusagen zu allen Mitteln greifen, die ein normaler Mensch eigentlich erwartet, dass man sowas nicht macht. Und deswegen ist die Grundlage, mit solchen Menschen dann eben auch irgendwie auf einer Ebene oder irgendwie, ich sage es mal, logisch zu reden, ist schwer.
Ja, das geht gar nicht.
Geht gar nicht. Also noch auf das Evergreen College zurückzukommen. Hier haben die Studenten die Lehrer, die Fakultät, Lehrerfakultät eingesperrt in der Kanzlei. Und sie stehen außerhalb der Tür und protestieren, rassistische Lehrer müssen raus oder so auf die Art. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und selbst bei diesen seltenen Momenten, wo ein Professor eben versucht, in einen Dialog einzutreten, wird er ständig unterbrochen mit Schreien und so weiter. Das heißt, es gibt keinen Dialog. Also das Gehirn ist komplett ausgeschaltet hier. Das Denken ist ausgeschaltet.
Die einfachsten Regeln, um sich überhaupt zu unterhalten, dass nur eine Person redet und man die andere Person noch ausreden lässt.
Also im Endeffekt werden die primitivsten Impulse gefördert und die Leute dazu angehalten, dass sie doch auch bitte auf diese primitivsten Impulse sofort reagieren und andere Leute damit konfrontieren.
Ja, und das Schlimmste, ich muss nochmal zurückkommen auf dieses College, wenn ich das wirklich... Ich habe mal unterrichtet auf einem College und deswegen hat mich das sehr, sehr berührt, wie ich diese Videos gesehen habe. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass das College, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das College muss eigentlich geschlossen werden, weil es völlig außer Kontrolle geraten ist. Es ist so ähnlich wie die Insassen in einem Gefängnis plötzlich die Wärter überrollen und so weiter. Das College wurde tatsächlich, das war erst, ich glaube, vor zwei Wochen wurde das College geschlossen, aber nicht wegen diesen Vorfällen, sondern wegen einer Terrorwarnung. Also hat sich auch mit Studenten zu tun, also ist nicht herausgekommen. Aber das Schlimme daran ist, dass das College nicht geschlossen wurde wegen diesen Zuständen, wo die Studenten das College betreiben, sondern wegen einem anderen Grund. Also wird dieser Diskurs, also unter Anführungszeichen nicht dieser Diskurs, aber dieses Schreien und dieses Argumentieren ist völlig normal, wird als völlig normal angesehen. Mittlerweile.
Also man kann zusammenfassend sagen, es wird einfach der Realitätsbezug und dass man eben auch über kleinste Probleme hinwegkommt und sich auch zusammenreißt. Letztendlich bei dieser Ansicht. Dass man natürlich, wenn man eine Minderheit ist, dass man halt sagt, okay, es ist halt so, aber das Leben geht weiter und ich muss damit klarkommen und dass es einfach keine perfekte Welt gibt, die wird es niemals geben, sondern es wird immer Probleme geben. Wie es, glaube ich, auch der Patterson sagt, man Leid gehört einfach mit zum Leben dazu. Und es, ja, man muss entweder kommt damit klar oder eben nicht. Oder man wird halt zu so ein Mensch letzten Endes, der dann rumschreit.
Es klingt ja fast so, dass sich viele dieser Personen wie so trotzige kleine Kinder verhalten, die irgendwie verzogen sind. Und die dann einfach nur rumbrüllen und das ist dann die Art zu kommunizieren.
Mhm. Ja, als hätte man einem Kind irgendeine Süßigkeit weggenommen und dann fängt es an zu klären. Nur, dass es halt eine Horde Kinder ist, die auch ziemlich groß sind.
Und ziemlich gefährlich werden können.
Mhm. Ich meine, die Kindererziehung hat sich auch schon sehr stark verändert. Also wenn man jüngere Familien ansieht, manchmal sieht man, dass eben das Kind schreit und den Willen durchsetzen möchte und das als normal angesehen wird und das auch dann so befolgt wird von den Eltern. Und das nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Und ich weiß, also Kindererziehung früher, also besonders nach dem Krieg und so weiter, war halt anders. Hm. Da waren die Kinder eher... Ich weiß nicht, vernünftiger oder ich weiß es nicht, was der Unterschied war, was war vor meiner Zeit.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses Thema Erziehung und auch Schulerziehung, also weil da auch, denke ich, in Deutschland auch dieses postmoderne Denken sehr stark Einzug gehalten hat. Das führt dann eben zu so Dingen, ne, dass halt der Lehrer oder der Erzieher gar nicht mehr eingreifen kann nach bestimmten Wertevorstellungen oder so, die es zu vermitteln gibt, sondern dass es halt immer auch ein Kampf ist zwischen Eltern und Lehrern und sag ich mal, das subjektive Empfinden des Kindes ist irgendwie ganz, ganz wichtig und dadurch findet eine Erziehung, die irgendwie produktiv ist, dann immer weniger statt. Und es sind schon sehr problematische Zustände teilweise an den Schulen und in dieser ganzen Frage, wie erzieht man Kinder?
Hm. Ja. Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, haben wir noch etwas Wichtiges?
Ja, wir können vielleicht ein paar Bücher empfehlen. Also in diesem Artikel, wenn du das später postest.
Mhm. Ja, auf jeden Fall politische Pornologie.
Und über Postmodernismus von Hicks und von Ernest Gellner. Da gibt es ein paar Bücher, die das Ganze ziemlich gut beschreiben.
Sind die auf Deutsch? Also von Hicks, weiß ich, gibt es auf Englisch?
Nee, die beiden sind auf Englisch.
Okay. Ernest Gellner. Hast du dann Buchtitel?
Nicht im Kopf.
Nicht im Kopf, okay. Mhm. Auf jeden Fall, das machen wir, da stellen wir noch ein paar Sachen ein. Genau, ja, hat jemand noch ein gutes Schlusswort?
Ich habe ein Zitat von einem polnischen Soziologen. Also, Postmoderne ist ein Freibrief, zu tun, wozu man Lust hat, und eine Empfehlung, nichts von dem, was man selbst tut oder was andere tun, allzu ernst zu nehmen.
Okay, wer hat das gesagt?
Sigmund Baumann, polnischer Soziologe und Philosoph.
Okay, gut.
Ich habe auch noch einen Spruch.
Oh ja, okay, gut. Leg los.
Von Nietzsche. Jeder ist unbewusst ein Anhänger eines bereits verstorbenen Philosophen.
Ja. Okay, gut, dann beenden wir. Luke, hast du noch eins?
Nee.
Okay, gut, dann beenden wir die Show für heute und wir hören uns dann 2 Wochen wieder. Thema, ja, geben wir wieder bekannt, spätestens einen Tag vorher. Genau, gut, dann sage ich mal Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.